Domradio Menschen
Podcast. Ich liebe meinen Ruhestand, sagt Ingrid Rasch, die Diplompsychologin, die viele Jahre, sogar Jahrzehnte, die katholische Familienberatung in Köln geleitet hat und auch sonst von regional bis bundesweit viele Aufgaben, Ämter hatte, Vorträge gehalten hat, unterwegs war. Von den vielen Ehrenämtern, die es immer gab und heute noch gibt, ganz zu schweigen. Ingrid Rasch liebt ihren Ruhestand auf eine Art, dass, wenn man sie treffen will, sich besser gut mit ihr verabredet. Oder Ingrid Rasch, geht es auch spontan?
Es geht auch spontan, aber es hat eher Seltenheitswert, weil ich viel unterwegs bin.
Das hier ist jedenfalls eine Verabredung und zwar zur Sendung Menschen. Also herzlich willkommen Ingrid Rasch in der Sendung Menschen und herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpen. Ingrid Rasch, wenn es geht, lasse ich die Menschengäste den Ort, an dem wir die Sendung aufnehmen, wählen. In Ihrem Fall ging das, denn Sie sind aus Köln und ich kann hier hinkommen. Und Sie haben sich einen Raum mit vielen, 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 vielen Büchern gewünscht. Hier sitzen wir jetzt. Wo sind wir denn?
Wir sind in der KÖB, heißt das so schön abgekürzt, Katholische Öffentliche Bücherei. Und das ist natürlich ein Ort mit vielen Büchern. Aber es ist auch ein Ort, an dem viele Veranstaltungen stattfinden, die mit meinem Ruhestand was zu tun haben und mit meinen ehrenamtlichen Aktivitäten. Und es ist sowas, ja, wenn ich das jetzt mal biblisch nehme oder auch übertragen, so ein bisschen wie so ein Jakobsbrunnen. Hier treffen sich auch Leute und unterhalten sich und sie leihen Bücher aus, aber sie treffen auch andere und tauschen sich aus und manchmal gibt es auch Verabredungen, sich hier zu treffen. Also es ist mehr als eine Bücherei.
Das dachte ich mir schon, wenn Sie sich diesen Ort wünschen als Sinnbild für Ihren Ruhestand. Bevor wir hier über die Bücherei sprechen, haben Sie überhaupt noch Zeit zu lesen?
Oh ja, ich lese gerne und ja, relativ viel. Allerdings gestehe ich, dass ich öfter mal wegfahre, um richtig viel zu lesen, weil ich es in meinen Alltag nicht so gut integriert kriege, wie ich mir das wünsche. Ich fahre immer mit so einem halben LKW weg, voll Bücher und Zeitungen, die ich nicht gelesen habe und nehme dann einen Teil davon wieder mit nach Hause bis zur nächsten Reise.
Okay, gibt es denn, also haben Sie gerade was gelesen, wo Sie sagen, das ist jetzt spontan, aber eine Leseempfehlung, irgendwas zu sagen, ja, das lohnt sich?
Ach ja, ich habe gerade ein Buch gelesen, das habe ich mehrfach empfohlen. Das ist, was man von hier aus sehen kann. Mariana Leki heißt, glaube ich, die Autorin. So besonders, ein westfälisches Dorf mit einer Oma, die sehr skurril ist und einem Optiker, der ihr jahrelang seine Liebe gestehen will und einen ganzen Schuhkarton voller Liebesbriefe hat, die er ihr nie gezeigt hat. Und sie träumt von einem Okapi und wenn sie davon geträumt hat, dann stirbt jemand. Also es ist ein bisschen zu viel, das jetzt alles zu sagen, aber es ist so speziell und liebevoll geschrieben und psychologisch so feinsinnig, die Personen, die darin vorkommen und so originell. Ich hatte großen Spaß, es zu lesen.
Der Optiker hätte Ihre Familienberatungsstelle kennen sollen, hätte mal in Beratung gehen können und den Schuhkarton mitbringen, oder?
Das wäre eine Möglichkeit gewesen.
Gut, also kommen wir in diesen Raum zurück. Der ist ein bisschen schattig, was sicher Vorteile hat, vor allen Dingen, wenn es einen langen, heißen Sommer gibt. Also es gibt tatsächlich viele Bücher und jetzt ist auch, es gibt so ein paar Kisten mit Bilderbüchern, die könnte man vielleicht wegräumen, aber ich gucke hier so rundherum. Sie sagen, hier findet so viel statt, aber so viel Platz ist hier doch gar nicht. Was findet hier denn statt?
Also wenn hier etwas stattfindet, dann werden die Sachen, die fast alle auf Rollen sind, dann werden die weggeräumt und wir schaffen es so, ja, da wird es ein bisschen eng, bis zu 50 Personen hier unterzubringen. Und es findet zum Beispiel morgen Abend, tagt hier der Caritaskreis. An einem anderen Tag da gibt es einen eine Einladung zu einem Glaubensgesprächskreis für Menschen 60 plus mit dem Titel Im Gespräch über Gott und die Welt. Zweimal im Jahr gibt es hier St. Severin lässt lesen, Literatur und Musik an der Severinskirche. Und ansonsten gibt es auch immer noch mal Zusammentreffen von Gruppierungen, die diesen Ort nutzen. Wir haben zwar auch ein Pfarrheim, aber eigentlich finden wir das hier gemütlicher.
Es ist sozusagen was wie ein Treffpunkt, also für Menschen aus der Gemeinde, oder ist das eher so ein bisschen wie das, wer das in Köln das Domforum kennt, also wie so ein Pastor, also wie so ein Ort, wo man eben nicht nur im eigenen Saft kochen möchte, sondern wo man sagt, ja, wir sind hier in der Stadt und wir sind hier in der Stadt und wir sind nicht nur hier in der Gemeinde.
Also das ist natürlich ein etwas kühner Vergleich, aber wenn man das ein bisschen runterbricht von der Größenordnung des Domforums.
Mir geht es nicht um die Größenordnung, mir geht es um den Geist, um die Haltung dahinter.
Also von der Haltung her kann man die Parallele ziehen, das geht, weil es genau dies ist. Werden Menschen eingeladen nach hier. Ich bin auch hier für Öffentlichkeitsarbeit mit zuständig, das heißt, ich sorge auch dafür, dass die Veranstaltungen, die hier stattfinden, auch ein bisschen in der Presse präsent werden, sodass dann auch fremde Menschen angesprochen werden, dass wir nicht nur im eigenen Saft hier sitzen. Aber es ist eben auch ein Platz, wo man weiß, ah, da treffe ich den oder da treffe ich den. Und es gibt, man weiß ja, wann die Zeiten auch der Öffnung sind, dann weiß ich, ich treffe da jemanden an, mit dem ich mich vielleicht unterhalten will.
Sie haben eben gesagt, für mich ist das ein bisschen wie der Jakobsbrunnen. Was Biblisches, was verbinden Sie denn mit dem Jakobsbrunnen? Das kennen vielleicht auch nicht alle und wissen, was man damit verbindet oder was Sie damit jetzt verbinden.
Also ich glaube, das ist theologisch jetzt gar nicht richtig, weil da natürlich die Botschaft beim Jakobsbrunnen noch eine ganz andere möglicherweise ist, sage ich jetzt mal, als bin ja theologisch nicht so präsent. Aber ich verbinde damit einen Ort, an dem Menschen eher zufällig zusammenkommen und in Kontakt sind und sich unterhalten und das genießen, ohne eine besondere Verabredung, an eine Stelle zu kommen, wo ich am Brunnen Wasser hole, ob es jetzt der Jakobsbrunnen ist oder ein anderer Brunnen, wo am Brunnen Wasser geholt wird und man dann Menschen trifft, mit denen man zwanglos ins Gespräch kommt, ohne Verabredung.
Aber es sind ja ganz offensichtlich nicht nur die zwanglosen, ohne Verabredung Gespräche. Ist ja vielleicht in einem Ruhestand, in dem man sich dauernd verabreden muss, sehr erholsam, oder? Fällt mir gerade auf.
Das ist ausgesprochen erholsam und schön.
Okay, ich komme demnächst nach hier, wenn ich Sie treffen will. Aber was ich meine in diesem Bild, ist ja einmal diese zwanglose, das sich zwanglose Treffen drin, aber auch das Wasser aus der Tiefe, das, was man wirklich braucht zum Leben. Ohne Wasser schaffen wir es gerade mal 3 Tage. Also es ist absolut essentiell. Ist es auch das, dass es auch ein Ort sein soll, wo es um das Wesentliche geht und wo man das bekommt, was man unbedingt zum Leben braucht?
Also so erlebe ich es und ich hoffe, dass ich da nicht alleine bin damit, das so zu erleben, weil das ist natürlich auch sehr anspruchsvoll, so wie Sie das jetzt beschrieben haben. Und sicherlich trifft es auch nicht alle Gespräche oder alle Ereignisse. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt nur die Gesprächsrunde nehme, die alle 2 Monate stattfindet im Gespräch über Gott und die Welt, das hat einen solchen Tiefgang und das finden so spannende Gespräche statt und Auseinandersetzungen statt. Es ist jetzt, ich habe mal nachgezählt, es ist jetzt schon der 40. Termin und da kommen immer 20 bis 25 Menschen, 60 plus. Und es ist schön, dass es einen Ort auch gibt, wo im Seniorenclub Kaffee getrunken wird. Das ist auch richtig und gut, aber das kann nicht das Einzige sein.
Jetzt beschreiben Sie, dass Sie diesen Ort mitgeschaffen haben und dass er so wohltuend ist. Aber was ist das, dass die anderen, Sie schaffen für alle einen Ort, also aber auch für sich selbst, dadurch ja an diesen 40 Terminen, wo war denn mal wirklich Wasser, wo war denn wirklich was, von dem Sie sagen, das ist so essentiell für mich gewesen, gab es das? Also als Thema zum Beispiel oder als Begegnung oder ich weiß nicht.
Also das sind ja jedes Mal Themen, die mit Glaubensfragen zu tun haben. Und das ist jedes Mal sind das Inhalte, wo es wirklich darum geht zu sagen, was glaube ich denn da? Was ist wirklich der Grund dessen, was mich trägt? Wo habe ich meine Zweifel? Hier können die Menschen, die ja 60 plus sind, ebenso wie ich bin ja schon 70 plus und die anderen sind das zum Teil auch, können wir alle sagen, das war unser Kinderglaube, was trägt uns noch aus dieser Zeit, was trägt uns nicht mehr? Wir haben zum Beispiel zu Beginn dieser Gesprächsreihe uns die einzelnen Sätze des Glaubensbekenntnisses vorgenommen und haben an jedem Abend einen einzelnen Satz durchdekliniert und haben den besprochen. Oder jetzt, wir haben zum Beispiel...
Heißt durchdekliniert, dass Sie den Satz nehmen und in Ihr eigenes Leben wirklich gucken und darüber auch wirklich sprechen?
Genau das heißt es. Es gibt immer bei dieser, wenn wir gerade jetzt darüber reden, es gibt immer eine Einführung. Es gibt immer eine Einführung eines Menschen, der referiert, ja in der Regel eines der Seelsorger aus unserer Gemeinde. Und dann gibt es eine gute Stunde Gespräch darüber. Es ist immer begrenzt auf 1,5 Stunden. Und da ist, was glaube ich das, Vater den Allmächtigen? Was heißt hier Vater? Was heißt allmächtig? Was bedeutet das für mein Leben? Wie ist dieses Glaubensbekenntnis überhaupt entstanden? Wer hat das kreiert? Kann ich da heute was mit anfangen? Kann ich da nichts mit anfangen? Hat mich dieser Satz schon belastet oder hat er mich gestärkt? Wie gehe ich heute damit um? Was erzähle ich anderen Menschen darüber? Und wenn das vorbei ist, stelle ich fest, am Abend danach oder am Tag danach treffen sich die Leute noch auf der Straße und reden manchmal weiter darüber. Und das finde ich toll.
Ich liebe meinen Ruhestand, sagen Sie, Ingrid Rasch. Und wir sind heute hier in der katholischen öffentlichen Bibliothek der St. Severinsgemeinde im Ferkelum in Köln. Und Sie haben mich gebeten, nach hier zu kommen, weil eben hier ein großer Teil oder ein Teil Ihres Ruhestands, ein wichtiger Teil in jedem Fall, stattfindet. Was gibt es denn an diesem Ruhestand so Dolles zu lieben? Könnt ihr auch sagen, also so, ich muss das nicht haben, dass ich so alt bin, dass ich nicht mehr arbeite. Ich muss das nicht lieben, aber Sie sagen, ich liebe meinen Ruhestand. Was gibt es denn da zu lieben?
Oh, da gibt es ganz viel zu lieben. Da gibt es sehr viel zu lieben. Ich habe hier einfach die Chance, Sachen, die mich interessieren, lebendig werden zu lassen und für die eine Möglichkeit zu finden, zu agieren, zu handeln, so wie ich das möchte. Ich kann ja das, was ich auch in meinem beruflichen Leben wunderbar gefunden habe, was tun, was mir unmittelbar das Gefühl gibt, dass ich was Sinnvolles tue mit meinem Leben. Ich kann...
Aber jetzt mit Verlaub, das haben Sie doch früher auch gemacht.
Ja, und deshalb ist es eine wunderbare Fortsetzung mit anderen Mitteln und ganz selbstbestimmt. Ich konnte natürlich früher auch vieles selbst bestimmen, aber vieles natürlich doch nicht. Im Beruf ist man ja schon doch ganz anders eingegrenzt. Und jetzt kann ich das selber bestimmen. Das führt gelegentlich dazu, dass es auch mal zu viel wird. Und ja, aber jede Form des Lebens hat ja ihre Kehrseiten und ich habe dann lieber die Kehrseite, dass es mir zu viel wird, als dass es zu wenig wäre.
Das heißt, wenn Sie sagen, ich liebe meinen Ruhestand, weil ich sinnvolle Dinge machen kann, dann sage ich ja, aber das kann man immer, konnten vor allen Dingen Sie in Ihrer beruflichen Zeit, da kommen wir gleich noch drauf, auf jeden Fall. Und hinzu kommt, ich kann was Sinnvolles machen und autonom sein und über meine Zeit bestimmen. Sie nicken. Also das sind zwei Güter, die in Konkurrenz treten und die Autonomie scheint ganz wichtig zu sein.
Die Autonomie ist ein ganz wichtiges Wort für mich und je älter ich werde, desto wichtiger ist sie. Die Frage ist natürlich, wie viel irgendwann davon auch verloren geht oder wie viel unter anderen Lebensbedingungen auch noch lebendig zu halten ist. Aber diese Autonomie, dass ich selbst sagen kann, das mache ich nicht, das möchte ich nicht. Auch wir sprechen von dem, was ich hier tue, aber ich verreise auch ganz viel. Ich pflege, wie man das so schön sagt, ganz viele Kontakte zu Menschen, die mir wichtig sind und lieb sind. Auch das kann ich alles autonom gestalten. Und ich kann sagen, da habe ich keine Lust zu, das mache ich nicht. Oder dazu hätte ich jetzt gerade Lust. Natürlich klappt nicht alles, wozu ich Lust habe, aber ich lebe schon sehr autonom.
Also ich finde das spannend, sozusagen, wenn man ganz bewusst hinguckt und das sind meine Werte oder das ist wichtig und das ist am wichtigsten. Also da scheint ja die Autonomie ganz oben zu rangieren. Warum ist das so? Was macht denn diese dumme Autonomie so wichtig? ich sag jetzt mal dumm, weil es ist ja, okay, Sie sagen, also was macht es so wichtig?
Da fühle ich mich fast überfragt. Was macht es wichtig? Muss ich mal die Frage wiederholen. Es ist fast so was Selbstverständliches, dass Autonomie mir wichtig ist, aber eigentlich auch fast allen Menschen, die ich kenne, wichtig ist. Oder es ist etwas, vielleicht, wenn im Älterwerden, das Wissen darum, dass die Autonomie auch schwinden kann oder schwinden wird. Ja.
Also ich bin ganz bei Ihnen, aber ich finde es interessant, dass Sie es so klar benennen. Das passiert ganz selten. Also man muss sich ja nur erinnern, was passiert ist, als die Grünen die gar nicht so blöde Idee hatten, dass die Menschen möglicherweise gut daran tun, weniger Fleisch zu essen und den Veggie Friday, also den vegetarischen Freitag, einfach ein Sturm der Entrüstung, weil Menschen Autonomie genommen wird.
Ja, das also bei diesem schönen Beispiel habe ich gedacht, es gibt natürlich auch, also Autonomie ist das eine. Das andere ist natürlich auch, ich kann mich ja autonom entscheiden, mich in bestimmte Begrenzungen zu begeben. Das ist ja nochmal, also gerade bei Ihrem Beispiel, ne?
Ich wollte nur sagen, also bei dem Beispiel wird so deutlich, dass wenn Menschen ihre Autonomie bedroht sehen, auch wenn es möglicherweise sinnvoll wäre, dann werden sie wild.
Also mir fällt jetzt gerade etwas ein, was schon eine ganze Weile her ist. Das ist, glaube ich, sicher schon fast 15 Jahre her, dass ich zwei wunderbare Reisen in die Wüste gemacht habe. Und man gab seine Uhr ab. Und es war die Bitte, auch kein Buch mitzunehmen, auch nichts zu schreiben mitzunehmen. Das Letztere habe ich nicht befolgt. Da habe ich dann doch etwas aufgeschrieben. Und man hatte, also war wirklich, wenn ich das negativ ausdrücke, ausgeliefert. So den Bedingungen, unter denen man war, also mit Kamelen unterwegs und mit Beduinen unterwegs, und konnte selbst nicht bestimmen, wohin man geht. Aber das war eine selbstgewählte Abhängigkeit, eine selbstgewählte Eingrenzung um eines höheren Gutes willen.
Es war eine völlig autonome Entscheidung, die dann ein paar Implikationen hatte. Fertig.
In der Tat und mit einem sehr großen Gewinn verbunden für mich.
Welchen?
Also das war eine ganz besondere Erfahrung, so ganz weit weg von meinen sonstigen Lebensvollzügen zu sein und mich wirklich auch auf diese Abhängigkeit einzulassen, auf diese Abhängigkeit von den Menschen, mit denen ich unterwegs bin und auf diese unwahrscheinliche Erfahrung der Natur und der Weite des Sternenhimmels und ja auch wahrzunehmen, mit wie wenig ein Mensch auskommen kann und leben kann. Eine ganz wichtige Erfahrung.
Also sinnvolle Dinge sind wichtig, Autonomie ist wichtig. Das ist jetzt 14 Jahre her, diese Erfahrung, sagen Sie. Also muss es noch in der beruflichen Zeit gewesen sein. Wir sagen aber ja, also Sie sagen aber, ich liebe meinen Ruhestand. Wofür nutzen Sie denn die gewonnene Autonomie, um was zu tun?
Ja, wofür nutze ich die? Muss ich nochmal Ihre Frage wiederholen, um Zeit zu gewinnen, darüber nachzudenken. Ich habe schon immer wieder Ideen, ich überlege jetzt gerade, was ist der Hintergrund dieser Ideen, was ist das Motiv? Ich knüpfe mal gerade an etwas an, was kurz bevor wir miteinander gesprochen haben, lebendig war. Wir machen hier in der Gemeinde Geburtstagsbesuche bei Senioren. Ich mache die nicht selbst, ich organisiere das, dass das Menschen machen. Es sind ungefähr 800 Besuche im Jahr. Das ist ja relativ viel. Und es sind 20 Menschen, die das machen. Und ich träume davon, dass wir Menschen nicht besuchen, sondern schriftlich beglückwünschen, wenn sie 30, wenn sie 40, wenn sie 50 oder 60 werden und nicht erst mit 75 anfangen, damit die Menschen in der Gemeinde hier mitkriegen, wir als Kirchengemeinde sind interessiert daran oder wir nehmen sie wahr. Wir bedrängen sie nicht, aber wir nehmen sie wahr. Und so wirklich mit den Menschen in Verbindung zu sein, das ermöglicht mir das aktiv in dieser Gemeinde sein.
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann können Sie Ideen entwickeln. Sie können hier das für das werben, was Ihnen wichtig ist.
Nicht alles wird auch dann umgesetzt werden können, weil ich ja nicht der einzige Mensch bin mit Ideen. Aber ich kann dafür mich einsetzen und sagen, wie wäre das? Können wir das nicht machen? Oder ich habe die Idee, es wäre doch schön, eben diese Geschichte mit Literatur und Musik, das finde ich wunderbar. Dann kann ich überlegen, was könnte man denn lesen? Was könnte die Leute interessieren? Wer spielt denn ein Instrument? Oh, da könnten wir jetzt mal eine Harfe oder vielleicht das. Und also das finde ich wunderbar, dass ich das in die Tat umsetzen kann.
Bei den Geburtstagsbriefen, würde man sich vielleicht dann bei den 20, 30, 40-Jährigen noch irgendwas ausdenken, dass es nicht so klingt wie der jährliche Brief vom Zahnarzt, Hörgeräteakustiker, Autohändler, keine Ahnung, man bekommt ja zum Geburtstag seltsame Post.
Da müsste man sich schon was Knalliges im guten Wortsinn überlegen, dass es nicht so ganz langweilig wäre. Ja.
Nee, das war also nicht wegen langweilig, sondern das ist ja alles aus einem bestimmten Interesse. Das sind ja keine wirklichen Glückwünsche, wenn mir das Autohaus gratuliert.
Nein, da müsste schon noch ein bisschen dahinter sein. Darüber habe ich noch nicht genug nachgedacht. Was ich zum Beispiel sehr schön finde, was jetzt, aber das habe ich eine ganze Zeit lang auch mit unterstützt, begrüßen einmal im Jahr die Menschen, die neu zugezogen sind hier, mit einem Brief und laden sie ein, hierher zu kommen, zu einem Empfang im Kreuzgang, aber auch die Kirche, zu einer Führung durch die Kirche. Und es ist total spannend, in einer Gemeinde von 10.000 Seelen, wie man das so schön sagt, ziehen jedes Jahr mehr als 1.000 Leute neu ein. Das heißt, alle 10 Jahre rein statistisch verändert sich, also erneuert sich diese Gemeinde. Und von diesen mehr als 1.000 Eingeladenen kommen vielleicht 20 oder 30. Da kann man sagen, das ist ja eine Quote, die ist ja fürchterlich. Und ich finde die gar nicht fürchterlich, im Gegenteil. Erstens mal ist es ein toller Imagegewinn, weil die Leute sagen, Mensch, dass ich da eingeladen werde. Die erzählen auch anderen davon. Man scheint an uns interessiert zu sein. Die Gemeinschaft ist wichtig. Die Leute unterhalten sich. Die knüpfen neue Verbindungen und dazu beizutragen, dass Menschen sich willkommen fühlen und dass sie miteinander in Verbindung kommen, das macht mir ganz große Freude.
Sie lieben Ihren Ruhestand, aber Sie tun das nicht, weil Sie Ihren Beruf gehasst haben oder Streit hatten oder so. Es gibt ja so Menschen, die haben früh irgendwelche Kalender oder Zentimetermaße, die dann so abgeschnitten werden und wo eigentlich das ganze Ziel ist, endlich soll das vorbei sein und dann habe ich meine Freiheit wieder. So kann man das ja nicht sagen. Ich habe Sie, als Sie, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Sendungen im Domradio zusammen gemacht, Sie als Expertin für Erziehungsfragen. Ich habe Sie immer so erlebt, dass Sie eine Passion haben für Familien und für diese Fragen, die Eltern wirklich umtreiben. Eltern wollen es oft wirklich gut machen mit ihren Kindern und ich hatte nie das Gefühl, dass sie darauf warten, dass es endlich vorbei ist. Also es war eine Passion, oder?
Ja, das war es in der Tat. Und ich bin oft gefragt worden, warum ich denn früher aufgehört habe. Ich glaube, das Stichwort ist auch Autonomie an dieser Stelle. Ich glaube, ich wollte das Heft in der Hand haben und sagen, jetzt gehe ich. Und nicht, wenn ich 65 bin, wenn ich sowieso gehen muss. Das war, glaube ich, ein wichtiger Teil. Und ja.
Weil das muss man ja dazu sagen. Also ich dachte erst, vielleicht erzählen Sie, also ich frage Sie gleich nochmal, was denn, also worin diese Passion für Sie bestanden hat. Denn das ist so, Sie haben gar nicht gewartet, bis der Ruhestand kam, Sie haben schon den Vorruhestand gewählt. Aber vielleicht bleiben wir erstmal kurz bei dem, was Sie da so alles gemacht haben. Und das hat Ihnen doch wirklich Freude gemacht.
Ja, es hat mir viel Freude gemacht, die Arbeit. Es gibt aber Einschränkungen in dieser Freude. Also die direkte Beratungsarbeit hat mir ganz uneingeschränkt viel Freude gemacht. Dass es natürlich auch Themenfelder gibt in der Beratung, wo man dann mal tief seufzt. Die Themenfelder, das Thema Trennung und Scheidung oder Gewalt oder Missbrauch sind schon Themenfelder gewesen, wo ich, nachdem ich im Ruhestand war, gesagt habe, ach, das ist ganz gut, da habe ich eigentlich keine Lust mehr drauf, weil das schon auch eine Belastung gewesen ist. Aber grundsätzlich so dieses Menschen begleiten können, unterstützen können, ihre Wege zu gehen, ihre Entwicklungswege zu gehen, Das fand ich sehr beglückend und sehr, also sehr sinnstiftend für mich selber, und zwar unmittelbar. In Menschen in anderen Berufen müssen erst so Übersetzungshilfen in Anspruch nehmen, um dieses Sinnstiftende für sich erfahren zu können. Das brauchte ich nicht.
Sie konnten einfach erleben, dass in der Beratungsarbeit eine Beziehung zwischen, was weiß ich, in einem Teenager und seinen Eltern wieder funktionierte, oder Eltern, die sich getrennt haben, einen Weg gefunden zu haben, ihre Kinder aus den Streitigkeiten rauslassen. Sowas meinen Sie?
Solche Dinge meine ich, oder auch wirklich Versöhnung mit ganz viel schmerzlichen Erfahrungen oder Verletzungen, die stattgefunden haben. Das habe ich auf ganz vielfältige Weise erfahren können, was nicht heißt, dass das immer alles nur gelungen ist, selbstverständlich. Aber was ich da als gelungen betrachte, hat ja immer auch was mit den Erwartungen zu tun. Und ob ich einen kleinen Schritt als unterstützenswert ansehe oder ob der Mensch erst einen Riesenschritt machen muss. Also das war sehr schön, auch Menschen deutlich zu machen, du hast es, also wenn jemand sagt, ich schaffe ja gar nichts mehr und ich kriege ja gar nichts mehr hin, und ich dann sage, wie sind Sie denn hierher gekommen? Ach so, hat jemand Sie geweckt? Nein, Sie sind eigenständig aufgestanden und gefrühstückt haben Sie auch und Sie haben die Straßenbahn genommen, um hier hinzukommen. Also nur um also was Simples zu sagen. Und schon strahlt der Mensch und stellt fest, ah, er hat doch was geschafft, er hat sich diesen Termin gemacht, um zu kommen. Also solche ganz einfachen Dinge, das war wunderbar.
Vor allen Dingen für Menschen, die zum Beispiel an Depressionen erkrankt sind, die es unendlich schwer haben, diese Dinge, die so leicht aussehen, wirklich zu tun. Und zudem vergessen sie, dass es eine echte Leistung ist, was sie da machen. Also so zum Beispiel könnte man das einordnen.
Und das genau dieses und dem anderen dieses zu spiegeln und zu merken, wie wohl das tut, tut einem selbst ja gut.
Aber Sie haben ja nicht nur als Beraterin gearbeitet, Sie haben die Familienberatungsstelle in Köln für Erziehungsfragen, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte geleitet. Sie waren bundesweit unterwegs, Sie haben Vorträge gegeben, Sie waren in berufsständischen Dingen unterwegs, Sie haben im WDR regelmäßig Sendungen gehabt, Sie waren ganz regelmäßig im Domradio, also man kann ja, Sie haben Kolumnen gehabt, also sind ja sowas wie eine Institution gewesen, vielleicht jetzt nicht gerade, fragen Sie Frau Ingrid, aber so ähnlich.
Ja, das fiel mir auch gerade ein. Ich habe jetzt, fragen Sie Frau Barbara, habe ich immer gesagt. Und das war sehr schön, das machte Spaß. In so einer Stadtteilzeitung und Kirchenzeitung, weiß ich, habe ich damals noch den Prälatenläufer gefragt, können wir das nicht mal in die Wege bringen? Und das ist eine ganz lange Strecke dann geworden. Dieser Teil hat auch viel Freude gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich kann auch über mein aktives Arbeiten hinaus, also Beraten hinaus, kann ich eine ganze Menge mehr bewegen. Das gab natürlich auch das Gefühl, ich kann was in die Welt setzen und kann mehr tun, als nur für die einzelne Familie etwas tun oder für den einzelnen Menschen. Aber ich habe gerade vorhin, als Sie mich gefragt haben, schon auch noch eine Einschränkung gebracht. Also was ich manchmal schwierig gefunden habe und zum Schluss doch immer mehr auch schwierig gefunden habe, war das Problem der Finanzierung. Und sich damit so zu beschäftigen, zu gucken, wie kriegt man, was muss man dafür tun, um die Arbeit auch finanziell so abzusichern, wie das nötig ist, auch die Standards mit abzusichern. Das war natürlich auch diese städtische oder bundesweite Aktivität, das mit zu unterstützen, damit die Standards auch hoch bleiben. Und das war manchmal anstrengend.
Das scheint eine Last geworden zu sein, die Sie dann froh waren, ablegen zu können. Aber nochmal zurück zu diesem Teil, fragen Sie Frau Ingrid. Das ist ja, wie soll ich das sagen? Also viele Menschen beziehen daraus Kraft und Stärke, wenn andere ihnen Kompetenz zuschreiben, wenn sie wer sind, wenn andere sie anschauen und ihnen eine und auch wissen, sie haben einfach auch eine große Rolle in dem Leben von ganz vielen Menschen gespielt. Das loszulassen ist für viele Menschen ganz, ganz schwer. Wie war das für Sie? Jetzt ist ja nicht mehr, fragen Sie Frau Ingrid.
Es hat mich gewundert, dass ich das leicht loslassen konnte. Ich war darüber nicht sicher, ob das so sein würde. Ich habe allerdings auch schon noch, nachdem ich in den Ruhestand gegangen bin, hier und da mal einen Vortrag gehalten oder eine Supervisionsanfrage auch positiv beantwortet in Gruppierungen. Was ich sofort entschieden habe, war, dass ich keine Beratung mache. Und das war habe ich nicht bereut, dass ich das entschieden habe. Viele Kolleginnen und Kollegen haben das für sich anders entschieden. Für mich hatte das was auch mit freier Zeitgestaltung zu tun, weil ich gedacht habe, wenn ich Beratung mache, dann bin ich nicht mehr frei oder dann fühle ich mich nicht mehr frei. Wenn ich aber sage, einen Supervisionstermin oder einen Vortragstermin oder was auch immer, das kann ich absagen und habe dann aber auch sehr...
Was kann ich absagen, was kann ich zusagen?
Entschuldigung, natürlich, das kann ich zusagen oder ich kann eben sagen, wenn irgendetwas passiert, normalerweise habe ich eigentlich nichts abgesagt, das muss ich überlegen, was das jetzt bedeutet. Also das kann ich dann zusagen und kann meine eigenen Termine so einrichten, aber bei Beratung ist das anders. Deshalb war das deutlich, obwohl immer noch mal wieder, wenn Menschen kamen, versucht, sie zu verweisen zu anderen, zu Institutionen oder zu Freipraktizierenden. Diese Funktion habe ich denn noch eine ganze Weile weiter ausgeübt. Und die anderen Dinge, die Sie benannt haben, etwa, also Vorträge aber auch Radio, das habe ich dann doch, glaube ich, relativ bald beendet, weil ich große Besorgnis hatte, nicht zu merken, wann der Zeitpunkt kommt, zu dem ich eigentlich zu bestimmten pädagogischen Fragestellungen auch nichts mehr sagen kann, weil die Dinge sich weiterentwickeln.
Weil Sie das neue elektronische Spielzeug oder die neue Spielkonsole oder was auch immer gar nicht wissen, was die Kinder damit machen und dann dazu auch nichts sagen wollten?
Ja. Ich erinnere genau dies und ich entsinne mich an eine Aussage, in einer Teamsupervision, an der ich selbst dann teilgenommen habe, da war ich noch in der Beratungsstelle, dass die Supervisorin sagte, lieber ein halbes Jahr zu früh als eine Minute zu spät. Und das ist mir sehr deutlich geworden. Und da habe ich gemerkt, ja, also das möchte ich in meinem Leben präsent halten.
Ja, und die Autonomie war ja sowieso wichtig. Von daher sind Sie in den Vorruhestand gegangen. Und ich wollte diese Geschichte, ich liebe meinen Ruhestand, auch deswegen erzählen, weil ich es immer schön finde, hinzugucken, wo Leben gelingt. Und vielleicht andere, die sich gerade schwer tun, irgendwie sich inspirieren lassen könnten. Mir ist aufgefallen, dass Sie alles sehr bewusst machen und sich alles und ganz bewusst die Dinge planen. Und zu diesem vorgezogenen Ruhestand, zu diesem Vorruhestand gehörte zum Beispiel ein großer Bahnhof. Sie wollten Ihren Abschied zelebrieren. Sie wollten den großen Bahnhof und Sie haben den großen Bahnhof bekommen. Warum?
Oh ja, ich wollte ihn in der Tat. Ich habe das auch verkündet, dass ich das wollte. Und ab und zu gab es dann auch ein paar kritische Stimmen dazu. Das klingt ja so ein bisschen nach Eitelkeit und sich in den Vordergrund stellen und Frauen tun das, sollten das ja sowieso nicht tun. Und in Demut ist mir keiner über, heißt es ja dann immer so schön. Aber ich war ganz sicher darüber, dass ich das wollte. Ich wollte mit den Menschen zusammen das zelebrieren, mit denen ich im Beruf zu tun hatte. Ich wollte auch, aber das war doch nur der zweite Gedanke, dass die nachfolgende Person auch den Bahnhof mit hat und dass es einen guten Übergang gibt. Das war schon auch mit dabei, aber das war nicht das erste Movens. Das erste war schon zu sagen, ich will mich auch mit einem großen Bahnhof verabschieden, um diesem Abschnitt meines Lebens einen würdigen Abschluss zu verleihen.
Also es war ja auch ein großes Berufsleben. Ich habe eben versucht, ein bisschen das anzudeuten, indem ich so flapsig sage, fragen Sie Frau Ingrid, Sie, also wenn man eine Institution ist und das waren Sie, dann ist es ja auch irgendwie, also ich finde das gar nicht verkehrt zu sagen, das ist ja, wenn was Großes da ist, warum soll man denn nicht deutlich machen, dass was Großes da war, was jetzt zu Ende geht? Also es hört sich für mich so ein bisschen so an, als würden Sie die Dinge, die sowieso passieren, eben sehr bewusst passieren lassen. Es ist ein großer Schritt aus einem großen Berufsleben und Sie wollten alles ganz bewusst machen und dafür sollte es ein großer Abschied sein.
Ja, genau so ist es gewesen und es ist entsprechend meinem Wunsch auch gewesen und es war ein wunderbarer Gottesdienst in Maria am Kapitol und ich habe das noch sehr lebendig vor Augen, wie das war und auch der mit einer guten Gestaltung und ich weiß, dass ich dem das Leitwort, du schaffst meinen Schritten weiten Raum, gegeben habe. Das war dann so auch, wo ich so dachte, aha, da schreite ich denn in die Zukunft. Und ich erinnere mich auch noch, dass ich mir gut überlegt habe, es gab natürlich wie immer, gibt es dann ja verschiedene Abschiede auch von verschiedenen Kreisen. Und dann habe ich gedacht, wie mache ich das eigentlich mit der Übergabe meines Schlüssels? Dachte, das hat hier einen hohen Symbolwert. Und ich entsinne mich, dass ich die Kolleginnen und Kollegen zu einem Frühstück in so ein Hotel in der Nähe eingeladen habe. Und wir haben da sehr fürstlich gefrühstückt miteinander. Und dann habe ich da meinen Schlüssel weitergegeben. Weil ich dachte, nein, ich will den jetzt nicht einfach an der Beratungsstelle hinlegen und dann weggehen. Ich bin dann auch nicht mehr hingegangen. Und im Wissen darum oder in der, im vorauseilenden Wissen, dass es mir wahrscheinlich nicht so gut gehen würde danach, weiß ich noch, dass ich mir einen im Anschluss an dieses Frühstück einen Massagetermin gelegt habe.
Okay, also Sie wussten, dass es schon einfach, dass Sie einfach auch trauern werden.
Ja, das wusste ich und ich habe auch, kann mich erinnern an eine Teamsitzung, wo ich darüber gesprochen habe und dass ich auch geweint habe und dass ich dem auch Raum gegeben habe. Ich gedacht habe, ja, es ist auch eine Traurigkeit und ein Abschied von einer langen Zeit und es wäre ja merkwürdig, wenn das einfach so an mir vorübergegangen wäre.
Fänden Sie es gut, wenn das ein bisschen stilbildend würde, also so, dass diese Gefühle und die Größe, die dieser Schritt im Leben einfach bedeutet, es geht so eine große Tür zu und wir sind so fixiert auf die Menschen, die aktiv sind, also wir sind ja eine Gesellschaft, die mit Alter und den Leuten, die jetzt nicht mehr aktiv an der Gesellschaft beteiligt sind oder das ist, da gucken wir ja nicht so viel hin, also es ist ja auch mit Bedeutungsverlust, gerade auch nochmal bei Frauen verbunden. Also so dieses, die Dinge alle bewusst zu machen und auch zu wissen, ich will das alles und trotzdem wird es wehtun und trotzdem werde ich trauern. Also unter dem Aspekt, wie gelingt denn so ein neuer Lebensabschnitt? Würden Sie das empfehlen? Und wenn ja, wem würden Sie das empfehlen?
Also ich habe ja selbst damit für mich sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Schwierigkeit ist natürlich immer die, ist meine Erfahrung denn auch nützlich für die anderen? Wenn ich so im Freundeskreis darüber gesprochen habe, da sind natürlich jetzt viele ähnlich Altrige oder etwas Jüngere, dann habe ich immer mal wieder von meinem gesprochen und auch gesagt, also es ist gut, ich empfinde es als gut, einen markanten Schlusspunkt zu setzen, der einem dann auch hilft, das abzuschließen, mitsamt der Trauer, die damit verbunden ist. Aber ich glaube auch, ich habe immer auch wieder darüber gesprochen, dass es gut ist zu überlegen, wie gehe ich dann mit der Zeit um und es nicht einfach nur kommen zu lassen, sondern ein bisschen zu planen, was mache ich denn, um nicht in das berühmte tiefe Loch zu fallen.
Sie sind ja sehr, also Sie machen sich die Dinge sehr bewusst und dann planen Sie auch sehr bewusst. Die haben so über einen Zeitraum von 2 Jahren so wie so einen Übergang geschaffen. Also ich habe irgendwie in der Vorbereitung gedacht, es ist so ein bisschen wie die Jahreszeiten. Also wer kann sagen, ob es Spätsommer, noch Spätsommer oder schon früher Herbst ist. Irgendwann ist Sommer und irgendwann ist Herbst und dann gibt es so eine Zeit dazwischen, da weiß man das manchmal nicht so genau. Und man wird morgens wach und es ist Herbst und man geht mittags auf die Straße und es ist definitiv Sommer und so, ne? Oder auch ein anderes Bild ist, wenn die Sonne aufgeht, wenn der Tag beginnt. Das ist ja schwarz und ich habe das mal am Meer einmal wirklich so gesehen, wie die Farben sich verändern. Und dann wird aus dem Schwarzen so eine Bläue, so ein Blau-Schwarz und dann kommt es, ist dieses diese Bläue, ist die jetzt noch Nacht oder ist die schon Tag? Irgendwann ist klar, jetzt haben wir Nacht und irgendwann ist klar, jetzt haben wir Tag. Also so dieses, also im Leben ist es eigentlich so, dass es nicht so klar definiert ist, wo das eine anfängt und wo das andere aufhört. Und wenn ich Ihnen so zuhöre mit diesen 2 Jahren, die Sie sich dann gegeben haben, Sie haben eben gesagt, das eine habe ich abgeschlossen, das andere habe ich weitergemacht. Also so, als hätten Sie sich ans Leben gehalten und das Leben sich als Vorbild genommen.
Ja, ich habe an dieser Stelle einfach eine wunderbare Einladung gehabt. Ich hatte eine Einladung, der ich folgen konnte und das war wunderbar, nämlich die Einladung war nach meinem Ruhestand durch die Lande zu reisen. Und ein Thema, das mich während meiner beruflichen Tätigkeit beschäftigt hat, nämlich die Online-Beratung, die damals relativ neu war, durch die Lande zu tragen und anderen zu erzählen, was das Besondere daran ist. Und da gab es ein Projekt vom Deutschen Caritasverband. Die sind dann durch alle Bistümer gereist. Es gab einen Menschen, der die Technik erklärte. Und ich war die Frau, die dann das pädagogisch-psychologische erklärte, weil wir hatten seit ein paar Jahren, waren wir so fast mit die Ersten hier in Köln, die Online-Beratung machten. Und das war total spannend. Ich konnte noch schöpfen aus dieser Nähe zu meiner beruflichen Tätigkeit und habe dann andere Beraterinnen und Berater geschult, unterstützt, fortgebildet in dieser spezifischen Form von Beratung mit meiner Erfahrung, die noch frisch war. Und natürlich wurde die immer weniger frisch, je länger das dauerte. Und es war wunderbar, ich konnte durch die Bundesrepublik reisen in alle möglichen Bistümer. Und das war herrlich, das waren immer 2-3 Tage. Ich konnte reisen, ich hatte Begegnungen mit Menschen und Anerkennung, Zustimmung, Bewunderung. Das war ausgesprochen schön. Und als das so nach 1,5 Jahren habe ich gedacht, darauf habe ich jetzt keine Lust mehr. Das ist mir zu viel Reiserei. Da bin ich ja immer so festgelegt. Das war dann wieder mit der Autonomie. Da habe ich dann gemerkt, das reicht jetzt. Und dann habe ich das noch zu Ende gemacht. Und dann war es aber auch so, dass ich das ad acta gelegt hatte. Dann waren alle Interessenten waren bedient. Und dann konnte man einen schönen Schlussstrich machen.
Das heißt, irgendwann war aus dem Spätsommer über den Frühherbst und das geplante berufliche Reisen der Herbst gekommen und die Autonomie hat vollen Raum gegriffen. Das sind jetzt schon über 10 Jahre, dass Sie das machen. Sie reisen viel, Sie sind hier in der Gemeinde sehr aktiv, machen ganz viele Sachen und Sie erfreuen sich einer ausgezeichneten Gesundheit. Sie haben kein Auto, Sie fahren alles hier mit dem Fahrrad in Köln. Sie haben ein dichtes Netz in Ihrem Leben gewoben. Das alles finde ich ganz wunderbar, Ihre Gaben und Ihre Fähigkeiten und Ihr Bedürfnis nach Autonomie so zu leben. Aber das alles geht ja nur so lange, wie Sie tatsächlich auch mit dieser Gesundheit gesegnet sind. Ich habe mich gefragt, was, wenn das mal anders wird? Und dann habe ich mir gedacht, Sie haben das alles so bewusst geplant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie darüber nicht nachgedacht haben. Sie lächeln.
Natürlich habe ich darüber nachgedacht. Und das ist ein Thema, mit dem Menschen, sage ich jetzt einfach, meine Altersstufe, ja, permanent konfrontiert sind. Und ich bin noch, sage ich jetzt mal, noch auf der Geberseite. So fühle ich mich, weil in meinem Umfeld natürlich auch Menschen sind, deren Fähigkeiten sich deutlich reduzieren, ganz unterschiedlicher Fähigkeiten, ganz unterschiedlicher Art, mentale Fähigkeiten oder eben auch körperliche Fähigkeiten. Also da kriege ich schon mit, wie das ist, wenn nicht mehr alles so funktioniert, wie man das selbst gerne möchte. Und natürlich bringt es einen dazu, zu überlegen, wie werde ich denn damit umgehen? Was ist mir da beschieden? Ich sage immer so ein bisschen zum Spaß, dass ich in meiner Wohnung, ich wohne in einem 2. Stock, ohne Aufzug, aber es hat Gründe gegeben, warum der Besitzer dieses Hauses einen Treppenlift hat einbauen lassen. Also habe ich gesagt, da kann ich denn bleiben, bis ich 150 bin, und weil dann kann ich mit diesem Treppenlift da hochfahren. Das kann aber sein, dass ich irgendwann auch nicht mehr in meiner Wohnung leben kann. Und ich gehe mindestens alle 4 Wochen einmal in ein Altenheim zu einem Gottesdienst. Und wenn ich bei diesem Gottesdienst sitze, dann mache ich schon mal die Lesung oder die Fürbitten. Und dann gucke ich mir die Leute an und denke, wann sitze ich hier? Wann gehöre ich zu denen, die hier sitzen? Und dann kommt jemand und hält den Gottesdienst mit und ich bin auf andere Weise Teilnehmerin. Ich tue das auch sehr bewusst.
Das heißt, wenn Sie über diese Zeit nachdenken, was ich mir übrigens in Klammern gar nicht leicht vorstelle, wenn die Autonomie so ein hohes Gut ist, dann darüber nachzudenken, was mache ich, wenn ich das ausgerechnet loslassen muss. Stellen Sie sich vor, dass Sie in ein Heim umziehen.
Ja, das ist etwas, was ich mir sehr wohl vorstelle, weil ich das auch natürlich mitkriege in meinem Umfeld. Und es ist sehr schwer, also es hat eine Zeit in meinem Leben gegeben, als ich jünger war, wo ich gedacht habe, man muss genau überlegen, wenn das, dann das, dann das, dann das.
Oh, das wird mich jetzt nicht wundern.
Aber das habe ich doch ziemlich losgelassen, weil ich glaube, dass das, was einem da beschieden ist, wenn man nicht mehr die Autonomie hat, das kann so unterschiedlich sein, dass es ganz schwer ist zu sagen, ich plane jetzt auf jeden Fall, dass das so oder so oder so vonstatten geht, sondern ich wünsche mir, wenn ich das jetzt auch in Form meines Gebetes kleide, kann ich das so sagen, dann ist mein Beten, dass ich Kraft habe, das zu gestalten, was mir dann beschieden ist, womit ich umgehen muss.
Das ist dann, aber jetzt könnten Sie ja gestalten. Also es gibt Menschen, die sagen, manche schon viel früher, wir ziehen in ein Mehrgenerationenprojekt. Ich will auf keinen Fall ins Heim, ich überlege mir jetzt was. Oder eine Residenz, die erst Autonomie erlaubt und später aber am gleichen Ort kann man bleiben. Oder ich habe das mitbekommen, dass irgendwie ein Ärzte-Ehepaar ein großes Haus aufgelöst haben und alles, viele Kinder, alles aufgelöst haben, um in eine kleine Wohnung zu ziehen. Also so, deswegen habe ich eben gefragt, das ist das Ziel. Das Ziel ist, in ein Altenheim zu gehen, weil dass man dann damit leben muss, was dann ist, das ist ja der übernächste Schritt. Der nächste könnte ja sein, wenn ich alles schon so bewusst plane mit dem großen Bahnhof und der Übergangszeit und so weiter. Ich überlege mir jetzt, wo will ich hin, solange ich das noch kann.
Das habe ich schon lange überlegt. Ja, das habe ich schon lange überlegt. Ich im Moment, der Pluspunkt, den ich habe, ist, dass ich in einer für mich sehr gut überschaubaren Wohnung lebe, die mir nicht viel Arbeit und Mühe macht. Und ein Pluspunkt, vielleicht gibt es auch Menschen, die das als Minuspunkt betrachten, ich habe niemanden, für den ich aktiv sorgen muss. Es gibt keine Generation mehr über mir. Ich habe keine Kinder. Es gibt also niemanden, wo ich da aktiv soll. Und es gibt natürlich Menschen um mich herum, die ich in Anführungszeichen auch befürsorge. Aber so mein Alltag, da habe ich nicht das Gefühl, ich müsste irgendwie woanders hinziehen. Und ich bin hier in der Gemeinde natürlich sehr verwurzelt und sehr verbunden. Und es gibt viele Menschen, die, von denen ich glaube zu wissen, dass sie auch sehr fürsorglich sind. Ich weiß, dass ich irgendwann mal, gab es eine Situation, wo ich mir den Krankenwagen gerufen habe, wo ich gedacht habe, jetzt muss ich mich ins Krankenhaus bringen lassen. Das Telefon stand später nachher nicht mehr still. Was ist denn gewesen? Einer erzählt es dem anderen. Also die Frau Rasch ist ins Krankenhaus gekommen. Und ich war ganz schnell wieder zu Hause. Und alle fragten denn, was ist gewesen? Das bringt mich dazu, dass ich eine Sicherheit habe, da sind Menschen um mich herum, die sich auch sorgen. So, und wenn das aber mit meiner Wohnung nicht mehr geht, dann bin ich relativ sicher, dass ich in eine Einrichtung gehen möchte, die hier in der Gemeinde ist. Und die kenne ich, da sind zwei, die in Frage kommen, muss ich jetzt nicht erwähnen, wo ich denke, ja, das könnte ich mir vorstellen. Und da bin ich ganz guter Dinge. Also diese Idee, um Gottes Willen, man darf niemals in ein Heim kommen. Wenn es denn soweit ist und ich muss das tun, das wird bestimmt nochmal schwer. Davon bin ich überzeugt. Ja, weil es schon schwer ist, auch was loszulassen.
Dann bauen wir eine große Bahnhofsstation an dem Haus auf, an dem Sie jetzt wohnen und bringen Sie von dem einen zum anderen Ufer.
Das wäre natürlich schön, das muss man dann, hoffentlich kann man das dann auch noch entsprechend zelebrieren.
Schauen wir mal, dass Sie dann den Schlüssel in den Briefkasten werfen oder sowas und dann weitergehen. Kommen wir zum Schluss. Also wirklich auch nochmal auf das, Sie haben eben das schon gesagt, wenn ich einen Wunsch habe und haben das aber dann gleich ergänzt oder weitergeführt mit, was ich jetzt mal als Gebet ausdrücke. Also ich weiß, als ich mit Heiner Geißler eine Sendung gemacht habe, war so vielleicht nicht lang vor seinem Tod, da hat er gesagt so, also von 100% Menschen sterben 100%. So, also und dann, also er hatte also so ganz klar, dass das passieren wird und dass man dem nicht ausweichen kann. Und spätestens da ist ja Schluss mit jeder Autonomie. Also spätestens da ist ja, gut, man könnte jetzt sagen, ich setze diesen Punkt auch noch selbst, aber dann ist ab da nichts mehr mit Autonomie. Ne? So, also spätestens dann mit dem Tod hört es auf und ist da so, was Sie haben eben von der Wüste erzählt und als ich Ihnen dazu gemacht habe, das ist ja wirklich so das Gegenteil, dieses sich ausliefern, die Weite, die Sterne, der Himmel, als Sie sagen, ja, also das eine ist dieses Planen und Machen und autonom sein wollen, aber ich weiß, darunter gibt es eine Ebene, da kann ich so autonom sein, wie ich will, das hat eine andere Qualität und das bestimmt, womit ich mich befassen muss.
Natürlich gibt es das. Das ist alles andere wäre wirklich ja auch eine Verkennung der Realitäten. Das eine ist ein Wunsch und das andere ist, ja, also ich überlege gerade, es hat auch nicht viel, es hat nicht viel Zeiten von Erkrankung gegeben, aber schon auch eine Zeit von einer sehr schwerwiegenden Erkrankung. Und da war nichts mit Autonomie, sondern sich auf das einstellen, was ist. Und ich bin froh, es klingt ja komisch vielleicht, aber ich bin froh um diese Erfahrung, die ich hatte, die mir gezeigt hat, dass ich zumindest zu dem Zeitpunkt, ob das dann zukünftig so ist, weiß ich nicht, aber zu dem Zeitpunkt damit auch umgehen konnte und mich darauf einlassen konnte, es eben nicht selbst zu bestimmen, sondern es geschehen zu lassen. Und im Geschehen lassen, aber dennoch, sag mal, dieses, sich auf das einzustellen, was ist, das ist natürlich ein permanenter Entwicklungs-Lernprozess. Und ich bin wahrscheinlich, also ob ich da gut vorbereitet bin, weiß ich nicht, weil ich so beschenkt bin. Sie haben das gerade eben so gesagt, ich bin so beschenkt mit Gesundheit und mit Energie und mit Vitalität. Das ist ein wunderbares Geschenk, dass ich nicht so ganz genau weiß, wie unleidlich ich vielleicht werde, wenn das nicht der Fall ist.
Aber die fürsorglichen Menschen um Sie herum werden ja auch um Ihre Unleidlichkeit wissen. Und außerdem, ich schaue jetzt mal auf die Uhr, ist das dann vielleicht auch tatsächlich der Moment, wo dieser Wunsch, dieses Gebet dann greift, dass Sie die Kraft haben, dann mit dem umzugehen, was eben ist.
Genau dies ist das ist das Permanente, was in mir ist, wo ich dann sage, ich möchte versuchen, mit dem, was ich, also dieser schon ein bisschen abgedroschene Spruch, mit dem, wie ich weiß, der so verschiedenen Menschen zugesprochen wird, dass man das verändern möge, was möglich ist und das hinnimmt, was man nicht verändern kann und dann die berühmte Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das ist nun schon sehr landläufig, aber es ist ja von tiefer Wahrheit.
Wollte ich gerade sagen, nur davon, dass es ist ja schön, wenn es viele Menschen wissen und beherzigen, weil es ist wahr.
Es ist wahr und diese am schwierigsten bei dieser ganzen Angelegenheit ist ja immer diese Weisheit der Unterscheidung. Denn das kommt so ganz zum Schluss hinterher und das ist das Entscheidende.
Ingrid Rasch, ich wünsche Ihnen, dass Sie noch lange sagen, ich liebe meinen Ruhestand und dass ich Sie noch lange mit Ihrem Fahrradhelm und Ihrem Fahrrad durch Köln flitzen sehe. Und ich danke für die Zeit, die Sie jetzt hergegeben haben, von Ihrer Autonomie abgezweigt haben für unsere Gäste, für unsere Zuhörer in der Sendung Domradio Menschen. Und ich habe beim Zuhören gedacht, naja, man muss ja eigentlich gar nicht warten, bis der Ruhestand kommt. Es passieren ja andauernd so Sachen, die man loslassen muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, meine großen Kinder haben mich von dieser Mutterrolle, die ich hatte, ich bleibe eine Mutter, aber von dieser Mutterrolle bin ich definitiv abgesetzt. Also das ist auch ein großer Schritt und man kann das ja vielleicht auch auf andere Dinge übertragen, was Sie gesagt haben. Deswegen sage ich das. Ich wünsche Ihnen, dass Sie noch lange sagen, ich liebe meinen Ruhestand. Ich danke Ihnen, dass Sie Zeit für uns hatten. Ich danke allen, die zugehört haben und wünsche wirklich, dass das inspirierend war, dafür selber zu merken, wann ist ein Abschied, wie gestalte ich den, welche Autonomie möchte ich haben und das alles ganz bewusst zu machen und dann zu sagen, ich liebe das, was gerade ist. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Lieben Sie gut.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.